Die Stadt Arnsberg präsentiert.
Das Leben soll oft besser sein.
Selbsthilfe-Kontaktstelle Hochsauerland.
Wolken, Regen, Sonnenschein.
Der Podcast.
Und wer ist schon gern allein?
Herzlich willkommen.
Dein Thema
ist unser Thema.
Unser heutiger Podcast widmet sich dem Thema Angehörige von Suchterkrankten. Wenn wir an Selbsthilfe denken, denken wir zunächst oft an Betroffene in einem Stuhlkreis. Den Klassiker stellen anonyme Gruppen zum Thema Alkohol und Drogen dar. Aber gerade in der Selbsthilfe gibt es auch viele Angehörigengruppen, zum Beispiel Eltern, Ehepartner, Freunde, die sich austauschen und sich gegenseitig Halt geben. Denn immer ist das gesamte Familiensystem und das Umfeld betroffen. Heute begrüße ich daher ganz herzlich Bettina und Michaela, die sich die Zeit genommen haben, heute hier zu sprechen und ihre Geschichte und Erfahrungen mit uns zu teilen. Bettina, du bist schon sehr lange dabei. Michaela, du erst seit kurzem. Ja, ich möchte euch einfach mal ganz generell fragen, was bedeutet eigentlich Co-Abhängigkeit?
Ja, ich bin Bettina, bin in der Tat schon lange dabei. Co-Abhängigkeit. Als ich in die Gruppen gekommen bin, konnte ich das überhaupt nicht verstehen. Heute, nach den vielen Jahren, kann ich sagen, Co-Abhängigkeit ist etwas, was ich tue, wenn ich mein Leben, mein eigenes Leben, dem anderen widme. Oder anders ausgedrückt, so wie es bei mir war, wenn der Alkoholiker oder wenn ich die Verantwortung für den Alkoholiker übernehme und mich selber vergesse. Und ja, einfach Dinge tue, die mir selber nicht gut tue. Und ich merke es noch gar nicht. Das ist ein ganz langsamer Prozess, der da vonstatten geht.
Ja, ich bin Michaela. Meine Geschichte ist ein bisschen anders. Ich bin die Mutter einer inzwischen trockenen Alkoholikerin und habe erst, als sie zusammengebrochen ist, von ihrer Alkoholabhängigkeit erfahren. In meinem Fall sind es eher die Enkelkinder, die in der Co-Abhängigkeit waren, denn die mussten für ihre Mutter den Alkohol organisieren, mussten sie aufheben, wenn sie gefallen war, und überhaupt das ganze Familiengefüge irgendwie nach außen aufrechterhalten.
Ja, ihr habt es gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass man die eigenen Bedürfnisse zurückstellt. Wie war das bei dir, Bettina?
Ja, bei mir war es so, ich habe eine sehr große Familie, ich habe 6 Kinder, hatte den alkoholkranken Mann und ich habe in diesem ganzen Gefüge jahrelang, jahrzehntelang nur funktioniert. Das heißt, ich habe jede Aufgabe der Familie übernommen, habe das geregelt. Ich kam mir vor wie ein Herrscher von einem Imperium. Ich glaube, so habe ich es auch gelebt, weil ich einfach die Verantwortung für andere Menschen übernommen habe, ob es nun meine Verpflichtung war oder nicht. Ich war immer an erster Front und habe alles dafür gemacht, dass es allen Möglichen in der Familie gut ging, bis ich an den Punkt gekommen bin, wo bei mir gar nichts mehr gut ging, wo ich am Boden lag.
Wie war das bei dir?
Ja, ich würde es nochmal aus der Sicht der Enkelkinder vielleicht ein bisschen schildern, weil die natürlich in dieser Zeit am nächsten dran waren. Meine Enkeltochter hat mir damals erzählt, dass so eine kleine Skulptur, die sich in der Wohnung befand, nachts, als meine Tochter keinen Alkohol mehr hatte, an ihrem Kopf vorbeigeflogen ist, weil sie halt wütend war und den Druck hatte, wieder an alkoholische Getränke zu kommen. Meine Enkelkinder sind nicht zur Schule gegangen morgens, weil sie auf ihre Mutter aufpassen wollten, weil die Nacht schon schlecht gelaufen war, weil sie oft gefallen ist. Die Wohnung war in einem desolaten Zustand, sodass sie niemanden mehr zum Spielen mitbringen konnten. Also eigentlich haben die Kinder die Rolle der Erwachsenen übernommen, nämlich die ganze Verantwortung, die meine Tochter nicht mehr tragen konnte.
Warum eigentlich? Ich meine, wenn die Kinder das jetzt nicht gemacht hätten oder wenn du diese Rolle, Bettina, nicht übernommen hättest, was wäre denn dann passiert?
Da wäre zum Beispiel passiert, dass vielleicht Rechnungen nicht bezahlt worden sind, dass nicht regelmäßig eingekauft würde, dass die Kinder nicht angehalten worden wären, in die Schule zu gehen. Was wäre noch passiert? Ja, es wäre einfach dieses Ganze um uns herum zusammengebrochen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mit dem Alkoholiker nicht so gut funktioniert. Ich war mehr oder weniger gezwungen, wenn dieses Familienimperium, so nenne ich es mal, weil wir waren 8 Personen zu Hause, Das wäre einfach zusammengebrochen, weil einfach keine Verbindlichkeiten, festen Pflichten mehr übernommen worden sind. Weil das fällt aus dem Gesichtsfeld eines Alkoholikers raus.
Ja, in unserem Fall denke ich mal, dass die Kinder sich nicht gemeldet haben, weder bei mir noch bei einer anderen Vertrauensperson, weil sie Angst davor hatten, was die Konsequenz wäre, dass sie möglicherweise der Mutter weggenommen würden, vielleicht irgendwo untergebracht würden. Ich denke, das war die größte Angst der Kinder und deshalb haben sie wirklich geschwiegen und auch mir nichts erzählt.
Wie ist es dann rausgekommen?
Meine Tochter ist morgens von den Kindern vor ihrem Bett aufgefunden worden. Sie war nicht mehr ansprechbar, ist dann mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gekommen und hat eine Woche intensiv gelegen auf Leben und Tod. Und danach folgte dann Reha und eine Altenpflegeeinrichtung. Heute ist sie Gott sei Dank wieder in der Lage, selbstständig zu leben.
Und wie geht's deinen Enkelkindern?
Meinen Enkelkindern geht's nicht gut. Die haben beide eine posttraumatische Belastungsstörung durch diese schweren Jahre mit ihrer Mutter. Die haben mit Depressionen und Panikattacken zu kämpfen und haben überhaupt kein Selbstwertgefühl. Also sie kommen gar nicht richtig im Leben an, sie trauen sich nicht zu. Das hat sich durch die Schule gezogen und natürlich jetzt auch durch eine beginnende Ausbildung, dass sie immer wieder anfangen und dann, ja, wenn es nicht so hinhaut, auch wieder abbrechen.
Also auch noch Folgen im Erwachsenenleben?
Auf jeden Fall, große, große Folgen. Also das merke ich jeden Tag, wenn ich mit den Kindern zusammen bin.
Ja, da möchte ich auch gleich ins gleiche Horn stoßen, weil das ist mein persönliches Räppelchen. Ich habe, wie gesagt, 6 Kinder großgezogen, inzwischen alle erwachsen. Was bei uns in der Familie sehr gut funktioniert hat, dass also die Dinge, Ausbildung, Job, Arbeitsplätze 100%ig funktioniert hat. Meine Kinder stehen alle gut da, so kann man das, glaube ich, sagen. Da freue ich mich auch riesig drüber. Ich stelle immer nur im Miteinander fest, dass diese ganze Gefühlsebene, die in der Familie vorgelebt sein sollte, nicht funktioniert hat. Ich habe da persönlich auch sehr viel drüber nachgedacht, warum das nicht funktioniert hat. Aber wenn ich das im Rückblick sehe, gab es gar keine Chance für mich, um da auf einzelne Gefühle oder Knubbeleinheiten oder wie immer man das sagen soll, drauf einzugehen, weil einfach mein Akku leer war. Und für mich ist das, was Michaela sagt, auch so ein Punkt, dass die Kinder schon eine ganze Zeit lang was verdrängen können, aber irgendwann im Erwachsenenleben holt sie das wieder ein. Sei es durch verkrachte Beziehungen, nicht klarkommen im Leben, auch nicht einem Job unbedingt nachgeben, was ich von meinen Kindern da nicht bestätigen kann. Aber es gibt viele junge Menschen, die ich auch in der Gruppe betreue, die das nicht hinbekommen, die sehr viel Angst haben, die Panikattacken haben. Also dieses ganze Programm, was dort mit Menschen passieren kann, das ist einfach dort auch vorhanden. Und deswegen ist das, ich kann es nur noch mal sagen, mein Augenmerk immer auf die jungen Menschen, dass die an die Hand genommen werden, um einfach auch da stabiler zu werden. Weil wir anderen, Ehefrauen, Ehepartner, hatten vielleicht die Chance, noch in unserem Leben vorher eine andere Gegenwart kennenzulernen, wo wir nicht aus einem suchtkranken Haushalt kommen. Aber die Kinder, die in diesen Ehen groß wachsen oder wo nur Alkohol um sie herum ist, haben schon ganz andere Startschwierigkeiten, die sich bis ins Erwachsenenleben hinein auswirken.
Ja, du hast deine Gruppe erwähnt. Was waren denn Beweggründe, in die Gruppe zu gehen? Also beziehungsweise woher wusstest du eigentlich, dass es eine Gruppe gibt?
Das ist auch eine sehr interessante Geschichte und eine ganz interessante Frage. Ich sag mal, umschreib mich einfach mal so, ich bin eine sehr taffe Frau, die im Leben mit beiden Beinen steht. Aber um mir Selbsthilfe zu holen, und genau das ist die Krux bei dieser Familienkrankheit, Alkoholismus bei Angehörigen, ich war gar nicht in der Lage, mir selber Hilfe zu holen. Ich habe nur gemerkt, irgendwas klappt bei mir nicht mehr. Habe ich es halt festgestellt und dann saß ich da. Und meine große Tochter, die hat damals immer zu mir gesagt, du hast nicht das Problem hat Papa. Und die hat in der Tat so lange telefoniert in der Stadt Arnsberg, bis sie jemanden gefunden hat, der mir helfen konnte. Und dann hat sie das irgendwann auch erreicht und ich habe dann das erste Mal mit einer Freundin aus einer Al-Anon-Gruppe gesprochen und ich hatte dann das Gefühl, das hilft mir jetzt gerade. Die kam dann zu mir, wir haben uns 3 Stunden unterhalten und sagte zu mir, morgen Abend ist Gruppenabend, magst du nicht zu kommen? Ich sage ja. Das war jetzt vor 14 Jahren und ich gehe da immer noch treu und brav hin, weil es mir einfach mein Leben wiedergegeben hat. So, Kess, möchte ich das mal sagen.
Al-Anon, kannst du das den Zuhörern erklären, was das ist?
Ja, es gibt, das ist vielleicht für viele bekannter, es gibt die Gruppe AA, da sind die Menschen drin, die entweder trocken sind oder trocken werden wollen. Und wir sind der angenehme Ableger davon. Das heißt, in unserer Gruppe, die angelehnt ist, auch in einem 12-Schritte-Programm, wir leben in einem 12-Schritte-Programm oder arbeiten darin, wir sind die Angehörigen von trinkenden Menschen.
Ja, und Michaela, wie ist bei dir so, wie ist der Weg zur Selbsthilfe bei dir gekommen?
Also ich kannte Selbsthilfe schon daher, dass mein Mann vor vielen Jahren tödlich verunglückt ist und wir in einer Selbsthilfegruppe für trauernde Kinder waren, wo es aber auch immer einen Raum für die Erwachsenen gab, in dem wir uns austauschen konnten. Und ich kann für mich nur sagen, dass ich mich von dieser Gruppe sehr schwer gelöst habe, weil mir das unheimlich gut getan hat, dass andere Leute da waren, die das Gleiche durchgemacht haben. Es hat mir unheimlich viel Halt gegeben, jedes Mal, wenn ich da war. Nach dem Zusammenbruch meiner Tochter bin ich dann auch in eine Gruppe gegangen, ziemlich direkt danach sogar, die also eine Angehörigengruppe von alkoholkranken Menschen. Und habe mich auch da gut aufgehoben gefühlt, war aber nur zweimal da, dann kam Corona und die Gruppe hat nicht mehr stattgefunden. Und habe mir dann immer gedacht, warum gibt's das nicht für meine Enkelkinder? Weil ich selbst noch so betroffen und so fertig war, dass ich das Gefühl hatte, ich kann die gar nicht richtig auffangen. Und ich hätte mir gewünscht, irgendwo mit ihnen hingehen zu können, ja, wo sie das Gleiche erleben. Also auch Menschen, denen es genauso geht wie ihnen und ja, dass ihnen das auch helfen könnte.
Ja, da sprichst du ja etwas Interessantes an, weil ihr zwei gehört ja zu dem Arbeitskreis, den wir jetzt gegründet haben. Möchtet ihr vielleicht einfach darüber erzählen?
Ja, wir, Michaela und ich, wir haben uns auch auf diesem ganzen Weg kennengelernt. Und mein Räppelchen ist, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, sind Kinder, erwachsene Kinder, Michaela auch, Kinder. Also war es naheliegend zu sagen, wir machen jetzt mal was für Kinder. Wir haben also in der Tat gestartet, dort etwas zu erarbeiten. Es wird bestimmt funktionieren, aber es ist einfach noch nicht so, dass wir sagen können, so machen wir das jetzt. Aber wir sind auf dem Weg und ich freue mich darauf schon, weil ich persönlich der Meinung bin, dass Kindern und jungen Menschen geholfen werden muss, damit die im späteren Leben auch klarkommen. Das finde ich den richtigen Ansatz.
Ja, ganz genau. Das ist auch meine Sicht auf die Dinge und auch mein Schwerpunkt. Definitiv die Kinder. Ich finde generell, dass wir als Gesellschaft den Kindern viel mehr Aufmerksamkeit schenken sollten, denn es heißt ja immer so, sie sind unsere Zukunft und damit sie die sein können, müssen daraus auch starke Menschen werden und das werden sie nur mit unserer Hilfe.
Wie kann ich mir so diese Idee der Gruppe vorstellen?
Ja, die Idee der Gruppe beruht einfach darauf, dass wir in wirklich vielen ernsthaften Gesprächen mit vielen Freunden aus diesem Themenbereich gesprochen haben und festgestellt haben, Kindern müssen wir helfen, auch besonders im Suchtbereich. Ich kann aus meiner Erfahrung teilen, dass das immer ein sehr schwieriges Thema ist, um Kinder in eine Gruppe zu bekommen. Und trotzdem muss ihnen geholfen werden. Und wir werden diese Gruppe jetzt etwas offener gestalten, einfach, dass dort Kinder hinkommen können, die Probleme haben zu Hause. Das heißt, aus Alkoholsucht, Familien, Vater, Mutter trinkt, vielleicht aus Drogenfamilien, vielleicht kann ein Kind gerade damit nicht umgehen, dass Oma, Opa, wer auch immer, krebskrank ist oder die unterschiedlichsten Krankheiten oder irgendeiner hat eine Psychose oder was das ist. Also der Fantasie sind da viele Möglichkeiten da. So in diese Richtung soll es gehen. Wir wollen auch von den Kindern aus alkoholkranken Familien einfach auch dieses Stigma wegnehmen, dass man sagt, ihr müsst da jetzt hin, weil irgendeiner bei euch trinkt. Weil ich glaube, dass die Kinder sowieso schon das komisch finden, dass sie merken ja, dass irgendetwas nicht stimmt. Und sie sollen einfach dort einen Raum haben, bei uns in der Gruppe, wo sie sich austauschen können und einfach... ja, jedes Kind, das psychische Hilfe braucht, ist bei uns da richtig aufgehoben, denke ich.
Mhm. Ja, sehe ich genauso. Und neben den Zusammenkünften soll es auch mal gemeinsame Aktionen geben oder mal Ausflüge oder vielleicht auch mal eine kleine Wochenendtour. Halt einfach Lichtblicke, die den Kindern auch wieder ein bisschen Hoffnung und ein bisschen Normalität zurückgeben.
Also eine reine Kindergruppe?
Nein, es soll keine reine Kindergruppe werden. Also die Kinder dürfen sich einen vertrauten Erwachsenen mitbringen. Und die Kinder werden dann in einer Gruppe betreut und die Erwachsenen sitzen auch zusammen und können sich über Probleme austauschen.
Das ist so der Wunsch und der Plan. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt ist aber nochmal so den Blick auf die ganz normale Selbsthilfe, in der ihr schon seid, würde ich gerne nochmal. Wie sieht denn bei euch so ein Gruppentreffen aus?
Ja, unser Gruppentreffen ist so, erstmal ist es eine angenehme Atmosphäre in einem tollen Raum, den wir haben. Da darf man auch lachen, man glaubt es nicht, auch wenn man Suchtprobleme hat oder in der Suchtgeschichte hängt, darf man auch mal lachen. Wobei wir in unserem Bereich das sehr strukturiert haben, weil wir, habe ich vorhin schon mal kurz gesagt, in einem 12-Schritte-Programm arbeiten. Das ist eigentlich praktisch schon der rote Faden bei uns im Programm. Wir sitzen gemütlich beieinander, es gibt gewisse Strukturen, es wird begrüßt, wir lachen miteinander, wir machen es uns gemütlich, wir trinken Tee, Kaffee, essen auch mal einen Keks. Und dann kann jeder dort sprechen, der sprechen möchte, über sein Problem oder das, was ihn in der letzten Zeit sehr beansprucht hat, wie auch immer. Weil wir eben dort Wert darauf legen, dass wir über unsere Gefühle sprechen, weil das zu Hause leider früher nicht stattfand, über Gefühle sprechen zu können. Also es ist ein sehr harmonischer Abend. Wer eben hinkommt und nicht sprechen will, spricht halt nicht, hört zu und nimmt sich trotzdem was mit nach Hause. Es ist bei uns wie ein Selbstbedienungsladen.
Ja, ich frage euch beide mal, wie ist das denn, wenn man so als Neuer in so eine Gruppe kommt? Also gar nicht jetzt, du bist jetzt schon länger dabei, du empfängst jetzt auch die Leute, aber wo ihr das erste Mal in die Selbsthilfe gegangen seid mit eurem Thema, ob jetzt auch aus der Trauergruppe oder eben halt, wenn man wirklich gerade voll belastet ist, wie ist das?
Also ich kann für mich nur sagen, dass ich sofort losgesprudelt habe wie so ein Brunnen, weil ich so voll war, sowohl nach dem Zusammenbruch meiner Tochter wie auch damals nach dem Tod meines Mannes. Klar, mit ganz viel Weinen, mit unglaublich viel Tränen und ich habe, glaube ich, den Nachmittag ziemlich gesprengt, weil ich dann so viel erzählen wollte. Also so war das bei mir. Ich habe mich nicht schwer getan damit, da zu reden, weil es einfach so raus musste aus mir und weil ich wusste, da bin ich an einem Ort, wo ich das auch loswerden kann.
Ja, und bei mir war das so, ich bin also mehr oder weniger mit fliegenden Fahnen dahin gerannt, nicht gegangen, hingerannt. Ich habe keine Hemmung gehabt, in diesen Gruppenraum reinzugehen, weil ich einfach fertig war und froh war, endlich Hilfe zu bekommen. Und ich nenne das mal so ganz platt, dass ich auch das Gefühl hatte, ich bin nicht bekloppt. Endlich sprach da jemand mit mir, der mich kannte, der meine Probleme kannte, der mich abgeholt hat. Ich fühlte mich sofort, als ich den Gruppenraum aufgemacht habe, zu Hause. Es war eine angenehme Atmosphäre da. Ich konnte sprechen, wie ich es halt brauchte, so wie Michaela das gerade geteilt hat. So ging es mir ja ähnlich. Ich musste einfach erzählen. Und das ist auch heute, wenn man zu unserer Gruppe noch was sagen kann, das ist auch heute so. Wir sagen immer, das erste Meeting gehört dem Neuen. Es gibt Menschen, die in der Tat dahin kommen, die dann sprudeln, so wie Michaela und ich wohl das gemacht haben. Es gibt aber auch Menschen, die kommen und sind fassungslos und können gar nicht sprechen. Es gibt auch Menschen, die kommen dahin, setzen sich dahin, fangen an, etwas zu sagen und sind den ganzen Abend nur am Weinen. Also es gibt da jegliche Facette, aber die Gruppe nimmt das so auf, nimmt das so hin. Also es ist überhaupt kein Druck da. Es ist einfach nur angenehm und man fühlt sich, also bei mir ist es heute so, ich besuche auch diese Gruppen, die gibt es ja deutschlandweit, europaweit gibt es die. Wenn ich im Urlaub bin, gehe ich dahin und gehe in so eine Gruppe. Und ich habe das gleiche Empfinden immer, ich bin zu Hause, weil eben alle in diesem 12-Schritte-Programm arbeiten. Und das ist für mich einfach, ich weiß, auf was ich mich da einlasse, wenn ich da hingehe.
Ja, ihr beiden, dann hätte ich noch eine ganz, ganz wichtige Frage. Und zwar, wenn man sich jetzt euch anhört und denkt, oh, das ist sehr interessant, wo trefft ihr euch denn eigentlich immer und wann?
Also unsere Gruppe, die Al-Anon-Gruppe, trifft sich immer dienstags abends um 18:30 Uhr wöchentlich im Bürgerzentrum am Bahnhof in Alt-Arnsberg in der Clemens-August-Straße.
Ja, unser gemeinsames Projekt, das ja noch nicht ganz zu Ende gedacht ist, wird jeden ersten Samstag im Monat stattfinden, in der Zeit zwischen 14 und 16 Uhr. Wobei wir da nicht ganz so, da sind wir auch ein bisschen flexibel, wenn es mal länger dauert, ist das auch in Ordnung. Und zwar auf der Goethestraße in der alten Realschule in den Räumen der Haltestelle. Ja, und wir möchten ganz gerne, ja, möglichst viele Leute animieren, in die Gruppen zu kommen, weil wir nur sagen können, es tut wirklich wahnsinnig gut, sich auszutauschen, einfach zu hören, es gibt andere Menschen, die ähnliche Probleme haben. Das hilft mehr weiter, als wenn man es irgendjemandem erzählt, der überhaupt nicht in dem Thema drin ist. Es ist wirklich, es tut einfach nur gut und es würde uns freuen, wenn möglichst viele den Weg zu uns finden.
Dem kann ich mich nur anschließen, ins gleiche Horn stoßen. Kann man kaum noch toppen, was sie sagt. Das finde ich also ganz gut. Ich kann auch nur sagen, mir hat es mein Leben wieder gegeben, weil ich hatte dann keins mehr. Ich war wie ein Roboter im Rad oder ein Hamster im Rad, aber gelebt habe ich nicht mehr. Ich kann nur sagen, kommt uns besuchen. Wir freuen uns über jeden, der den Weg zu uns halt findet. Und was vielleicht auch ein ganz interessanter Aspekt noch sein kann, in den Gruppen bin ich komplett anonym. Ich muss also nicht sagen, wer ich bin, wo ich herkomme, sondern ich bin einfach nur ich. Uns ist es egal, ob jemand Lehrer ist oder Reinigungskraft oder sonst auch was ist. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wir sitzen alle in einem Boot. Und das finde ich sehr wichtig. Und diese ganzen Dinge, die ich auch kenne, Angst zu haben, in eine Gruppe zu gehen, dieses ganze schambesetzte Thema. Ich kenne es aus eigener Erfahrung. Aber heute muss ich sagen, nach den ganzen Jahren, die ich dort bin, ich habe da keine Probleme mehr mit. Also das ist einfach eine Krankheit, wie jede andere auch. Die Alkoholkrankheit. Und da ist die ganze Familie mit ihrem ganzen System drin.
Ja, danke. Danke an euch beide, dass ihr so offen wart und den Zuhörern eure Geschichten erzählt habt. Ja, und für das informative Gespräch bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche euch auch alles Gute. Und wir von der Selbsthilfe-Kontaktstelle unterstützen euch natürlich ganz aktiv auch bei dem Arbeitskreis. Und da möchte ich auch stellvertretend für meine Kollegen auch die anderen Gruppen, die teilnehmen und dort ihre Gedanken austauschen, mich dort auch noch bedanken. Ja.
Ja, wir bedanken uns, dass wir hier sein durften.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs Mithören und Dranbleiben auch an unsere Zuhörer. Dies war ein Podcast der Selbsthilfe-Kontaktstelle Hochsauerland. Ich bin Viktoria Krohn. Mehr zu dem Thema und allen Themen rund um die Selbsthilfe sowie alle wichtigen Kontaktdaten findet ihr unter unserem Podcast oder online unter selbsthilfe@arnsberg.de sowie telefonisch unter 02932 201 2270. Wir freuen uns über jede Frage und Anregung.
Das Leben soll oft besser sein. Wolken, Regen, Sonnenschein. Und wer ist schon gern allein? Dein Thema ist unser Thema.